Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Ja, moin und herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Podcast von Men's Health. Mein Name ist Arndt Ziegler, ich bin Chefredakteur und ich begrüße zunächst mal meinen Lieblingskollegen und Co-Host Martin Werner, Autor, aktuell muss man ja sagen, fällt mir gerade ein, Buchautor, Bestsellerautor wahrscheinlich, hat es mit seinem Schwager, dem Musiker Ben Zucker, die Biografie Kämpferherz rausgebracht, jetzt am Markt. Kleine Werbung gleich zu Beginn, kann man machen. Gut, genau. Martin, schön, dass du da bist und ich freue mich auf diese Runde hier mit dir und unserem Gast heute.
Vielen Dank, Arndt. Ich freue mich genauso. Ich habe einige Fragen im Gepäck. Wir gehen heute auch mal so ein bisschen in die Küche, stell unseren Gast gerne einmal vor.
Genau. Wir begrüßen heute Alex Kumpner. In meinen Augen ja einfach einer der coolsten Säue unter den Köchen. So, ich durfte schon ein paar Mal mit ihm zusammenarbeiten, macht wahnsinnig Spaß. Ich habe heute Vormittag was gegessen, weil der größte Fehler ist es, mit Alex zu sprechen, wenn man Hunger hat, weil ich kaum jemanden kenne, der mit so einer Begeisterung über das Essen spricht. Alex ist hierzulande den meisten vermutlich durch als TV-Koch bekannt, Küchenschlacht, The Taste, Roadtrip, alles sehr erfolgreiche Formate. Genau, Alex, moin, schön, dass du da bist.
Hallo meine Lieben, also das Intro ist schon so gut, da hätte ich ewig so weitermachen können, gell? Lieber Arndt, lieber Martin. freut mich, dass wir das mal schaffen und dass wir jetzt ein bisschen quatschen.
Ja, sehr cool. Gut. Wir kommen mal direkt zur ersten Frage, lieber Alex. Und zwar heißt der Podcast nicht umsonst Dein erstes Mal, wir starten direkt damit. Und zwar, Dein erstes Mal Stern erkocht, ist das, was so ein bisschen auf der Hand liegt. Du bist seit, korrigiere mich gerne, aber seit Beginn dieses Jahres ist dein Restaurant Esszimmer ausgezeichnet mit einem Stern. Was genau für jemanden wie dich, der schon so lange als renommierter Koch arbeitet, der bekannt ist, der Erfolg hat, bedeutet das? Ist das nochmal sowas wie die Kirsche auf der Torte oder ist das so, ja, dann ist da halt der Stern?
Ja, also zum einen ist es ja so, wenn du wirklich mit dem Kochen beginnst, das ist ja eine lange Reise und am Anfang ist es wirklich so, dass du meistens auch wirklich in den sauren Apfel beißen musst und du arbeitest auf etwas hin und das ist in erster Linie, dass du mit Essen die Gäste glücklich machen wirst, hoffentlich. Und das beinhaltet auch so ein Stück weit, dass du einen eigenen Stil bekommst, ne? Also eine eigene Stilistik, die formt sich erst über viele, viele Jahre. Und dann gibt's abgesehen vom Gast, der das Allerwichtigste ist, der ja das direkte Feedback gibt, der sagt, mir schmeckt's besonders gut beim Alex oder beim Martin oder beim Arndt zu Hause, ist ja ganz egal, ja. Das ist das, warum man eigentlich Koch werden sollte. Dann gibt's aber abgesehen davon noch eine Sache, die Wertschätzung nochmal, wie soll ich sagen, der nochmal diese Kraft gibt, dass man auch weiß, wo man steht. Und das ist der Michelin mit seinen Sternen und mit seinen Auszeichnungen, weil es gibt ganz viele renommierte Häuser, die irgendwie Bewertungen gibt und da gibt es Hauben und irgendwelche Gabeln und Hüte und weiß ich nicht was. Aber es gibt nur einen Michelin und der Michelin ist, seit ich zum Kochen begonnen habe, das Maß aller Dinge, einfach weil aufgrund der Geschichte, aufgrund dessen, dass die Herrschaften, die da auch ins Lokal kommen und inkognito testen, einfach wirklich unfassbare Ahnung von der Materie haben. Und wenn du das dann bekommst oder wenn du die Chance hast, dir sowas zu erkochen, weil es ist nicht eine Person, es ist Teamsport, es ist wie Fußballspielen. Ihr müsst euch das vorstellen, wie Fußballspielen. Mhm. Das ist ein Mannschaftssport und ohne meine Jungs, und das fängt an in der Abwasch und das hört auf in der Küche, ist das gar nicht möglich. Ja, das ist so, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Mischung aus Fußballspielen und Schweizer Uhr, wo jedes Zahnrad wirklich perfekt miteinander fungieren muss. Und dann, wenn du dann noch die Konstanz hast, jeden Tag über ein Jahr, ja, gleichbleibende Qualität, weil du musst immer wissen, du kochst an Tagen, wo du besser drauf bist, kochst du besser und an Tagen, wo du jetzt irgendwie so zusammenschust, das kochst dann schlechter. Wir sind ja alle nur Menschen. Und wenn du wirklich auf dem Niveau kochst, dann gibt es nicht besser und schlechter. Dann brauchst du immer gleichen Standard. Und das ist eine große Wertschätzung. Und weil du schon gesagt hast, Arndt, für mich ja schon die Kirsche auf der Torte, weil ich glaube, ich bin sehr, sehr glücklich über alle Dinge, die so in den letzten 10 Jahren passiert sind. Aber das ist nochmal für die Quintessenz meines Berufs, fürs Kochen, die größte Wertschätzung, die man so bekommen kann. Und da freue ich mich sehr drüber. Auch fürs Team.
Alex, herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast es gerade angesprochen, Inkognito. Ich habe mich im Vorfeld vorbereitet und habe mir Ratatouille nochmal angeschaut. Und da war ja für alle klar, dass wann der Tester kommt. Du sagst jetzt Inkognito. Du sagst das ganze Jahr über. Wie muss man sich das vorstellen? Weißt du, wisst ihr als Team, die sind jetzt wieder draußen unterwegs, die könnten jetzt in der nächsten Woche vorbeikommen, und es ist wirklich so, du musst jeden Tag performen und weißt gar nicht, wann die Stunde geschlagen hat.
Na, also ein guter Tipp ist da mal, wenn man irgendwie ein Restaurant hat und sagt, man möchte in diese Richtung lenken, erstmal immer die gleichbleibende Qualität zu haben. Gar nicht abwiegen zwischen einem Tester und einem normalen Gast. Das wäre der größte fatale Fehler, weil am Ende bleibt, es gibt dieses Sprichwort, du bist nur so stark wie das schwächste Glied im Bunde. Und genauso ist es, wenn der eine Gang nicht so gut ist wie die anderen, dann war es das auch schon wieder. Und das heißt, wir schenken dem gar nicht so große Aufmerksamkeit und schauen immer, dass wir die gleiche Qualität haben. Aber wenn ein Gang zu komplex wird, zu kompliziert wird, dann schauen wir lieber, dass wir den versimpeln und immer gleich schicken können. Ja. Und wenn es dann darum geht, dass Leute kommen, da spinnt man sich natürlich in der Küche auch was zusammen und sagt, einzelner Gast, international, bla bla bla. Aber das ist alles hier ein Gespenster, weil oft kommt es ganz anders. Die kommen dann auch zu zweit. Ich habe mir das ja auch alles immer angeschaut und durchgelesen. Das ist auch schön, weil du kriegst dann dieses Fieber, ne? Du hast dann so Bock drauf und denkst, und was mache ich? Und auch wenn du eine neue Karte schreibst, ne? Du hast immer diesen, wie sagt man, Schall im Nacken, dass du einfach sagst, okay, du musst das jetzt halten, ne? Also jetzt ist der da, aber das ist ja nur, du willst das ja auch behalten, und das ist dann die große Aufgabe. Und ich glaube, es ist ein Fehler, dass man dann sagt, okay, du performst jetzt an den Tag, wo jetzt 5 einzelne Gäste sind. Nein, immer gleich performen, immer konstant sein. Es ist auch wieder da wie beim Fußball. Bist du konstant, bist du gut. Ne? Es bringt nichts, wenn du einen Tag spielst wie der Cristiano Ronaldo und am nächsten Tag wird's halt nichts mehr. Also die Konstante macht's ja dann.
Das heißt aber, du wusstest oder ihr wusstet wirklich in dem Moment nicht, dass er oder sie der Tester, die Testerin war, sondern ihr bekommt dann irgendwie im Nachhinein Bescheid, hey, die waren da, oder wisst ihr das?
Hand aufs Herz. Nein, also ich sage euch was. Es ist schon so, über ein Jahr denkst du dir dann schon, könnte das ein Tester sein? Könnte das ein Tester sein? Aber da bin ich auch schon so falsch gelegen. Und du weißt das einfach nicht, weil dann kommt dieser Guide raus und dann steht da, und das macht den Michelin auch wirklich zu dem qualitativen Unikat, sage ich jetzt mal. Da steht jetzt nicht irgendwie wie in der Bildzeitung drinnen reißerische Texte über die einzelnen Gerichte, sondern da steht, da gibt's das und das Gericht, so gekocht, bla bla bla, zack. Ganz sachlich, ganz clean. Und dann ist da daneben entweder ein grüner Stern für Nachhaltigkeit, ein Bib Gourmand für Preis-Leistung oder nichts. Auch also vorher hatten wir zum Beispiel das ist die Empfehlung. Das heißt, wenn du jetzt die Michelin aufmachst, ist der ja prinzipiell, steht der für Qualität. Also ich kann euch den Tipp geben, wenn ihr jetzt, ohne dass ich da jetzt Werbung machen will, aber wenn ihr jetzt auf Urlaub fahrt, also Arndt in Portugal zum Beispiel.
Ich arbeite hier natürlich.
Ist ja klar. Aber hat schon das richtige Dress an sich gerade. Auf jeden Fall, nein, aber wenn ich jetzt in Portugal wäre, Beispiel, ne, oder Spanien, das ist ganz egal wo, ich gehe immer auf die Michelin-Seite und du gehst dann nicht nur Sterne essen, aber die Empfehlungen auch, die neutralen Empfehlungen, haben immer schon diesen Standard, wo du sagst, da fährst du jetzt nicht vollkommen ein. Ne? Das ist jetzt kein klassischer Touristenguide, sondern das ist wirklich auf die Qualität und Preis-Leistung und alles aufgebaut. Und das macht's auch. Also ich bin noch nie... Du kannst ja sagen, ein Restaurant ist mehr mein Geschmack, ein Restaurant ist weniger mein Geschmack, aber prinzipiell ist das schon so der High-Standard, auch wenn du nur in eine Trattoria in Italien gehst. Und ja, wie gesagt, übers Jahr denkst du dir, ja, das könnte einer sein, das könnte einer sein, es kommt aber dann, die machen das schon ganz gut.
Aber, Entschuldigung, ich muss einfach nochmal nachhaken, Martin. Ich stelle mir das so witzig vor. Sind das sowieso Geheimagenten, die Typen? Also die auch keiner kennt, die so ihr ganzes Leben lang so durch nicht verraten dürfen, dass sie diesen Job machen?
Du, da gibt's Mythen. Ich habe mir früher alle Dokumentationen über Tester angeschaut, dass die teilweise können die nur einmal testen dann das Restaurant, dann werden die wieder einer anderen Region zugefügt, dann testen die für andere Länder. Also das ist schon Inspector Gadget-mäßig. Ja, und was man halt wirklich sagen muss, du kannst das auch nicht einfach so werden, weil man stellt sich das jetzt so easy peasy vor und dann wirst du halt mal Tester. Du musst wirklich Ahnung von der Materie haben, du musst lang im Business sein, also das sind meistens auch wirklich Männer und Frauen, die einfach jahrelang in der Spitzengastronomie tätig waren, in welcher Form auch immer. Und das macht's halt so besonders. Und das ist halt das Prädikat, egal ob du jetzt im Fernsehen bist, ob du jetzt Ding, wenn du sagst, Sternekoch, wobei es ja eigentlich das Restaurant ist, das den Stern hat. Das bin ja nicht ich. Aber es ist einfach, wie soll ich sagen, die schönste plakative Anerkennung als Koch.
Aber das ist das, was du ja gerade gesagt hast. Du musst das ganze Jahr durchgehend performen, weil der oder die jeden Tag kommen könnte. Es ist ja, wie du sagst, man kann ja auch mal einen schlechten Tag haben. Und wenn du an diesem schlechten Tag erwischt wirst und nicht ablieferst, musst du wieder 365 Tage auf die nächste Chance warten?
Genau. Ganz genau so ist es. Deswegen ist es wirklich so, dass du das gar nicht, also dass du den Standard so hältst, wie du das schaffst, also jetzt gar nicht darauf abzielst, sondern dir eher, wir machen das eher so, wir machen uns selber den Druck. Wir schauen, dass wir ein wunderschönes Menü machen und wir schauen in erster Linie, schmeckt es unseren Gästen? Sind die Gäste zufrieden? Ja, weil am Ende des Tages ist der Tester auch nur ein Gast und wir kochen nicht für den Tester, sondern auch wenn Leute jetzt den Michelin anschauen, wir kochen ja für den Gast, der dann übers Jahr kommt, der auch das lokal wirtschaftlich trägt. Und deswegen ist in erster Linie wirklich, dass man, also ich glaube, in der Reihenfolge muss man sehen. Zuerst muss ein Gericht mich glücklich machen, weil was mir nicht schmeckt, gebe ich doch auch niemandem anderen. Als zweites muss es den Gästen sehr, sehr gut schmecken. Also das heißt, oft schmeckt mir ja auch was von der Garmachung und die Gäste sagen dann vielleicht, gut, kommt Gott sei Dank nicht so oft vor und die Gäste sagen dann, ja, das ist mir zu speziell. Kann ja alles vorkommen. Deswegen sage ich, zuerst muss es mir schmecken, dann den Gästen und dann kann man noch immer sagen, so, und jetzt haben wir noch irgendwie Zeit, dann noch einen draufzulegen und dann sagt man, man geht jetzt irgendwie in die Richtung und sagt, man kocht da irgendwie auf Bewertung. Aber in erster Linie ist, glaube ich, der Standard, den man sich selber setzt, enorm wichtig und dann kommt das von selbst.
Wenn du jetzt Sternekoch bist, der Weg dahin war lang, in Anführungszeichen, jetzt bist du ja noch ein junger Kerl, aber natürlich ist das ja nicht so, man wird jetzt nicht einfach so Sternekoch. Das heißt, wie, und in der Vorbereitung haben wir auch so ein bisschen gelesen, so dieses vom Rebellen zum Sternekoch und dein Weg war nicht so der ganz gängige. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist denn du eigentlich so zum Kochen gekommen? Wann kam der Moment, dass du gesagt hast, das ist mein Weg, den ich gehen möchte?
Ja, ich war schon, also in Österreich sagt man, ich war ein richtiges Fraßzackel. Ich war in der Schule. Wenn ich in der Schule war, dann hatte ich, dann waren es mehr die Mädels, die mich interessiert haben, und dann war es das Aussehen. Ja, also alles eigentlich relativ normal, na vielleicht ein bisschen extrem. Und dann haben meine Eltern, die viel Geduld mit mir hatten, haben gesagt: Du Alexander, egal was du machst, du musst was machen. So. Und dann war es aber eigentlich schon so 5 vor 12, weil ich habe relativ spät mit dem Kochen begonnen. Also so eigentlich war ich da 18, normalerweise fangst du ja mit 14, 15 schon an, in diese Ausbildung zu gehen. Ich war im Gymnasium, da war ich in einer grafischen Schule mit Druck- und Medientechnik. Ich habe mir noch auf so Heidelberger Druckdiegel Vierfärber gedruckt oder so, also so auch so Magazine und so, das haben wir alles gemacht. Siebdruck und so weiter, also alles, aber es hat mich irgendwie, also da waren dann so Fächer wie Grundlagen des Maschinenbaus, ne? Da hättest du mich in einem weißen Raum in einer Gummi, in einer Zwangsjacke setzen können, hätte ich mehr Sachen gefunden, die mich interessieren, als dieses Fach. Ja. Und und dann war es aber so, dass ich tatsächlich immer auch nach Hause gekommen bin und immer gern so in der Küche gekocht habe. Ich habe nichts Großartiges gemacht. Ja. Also ich sage mal so, ich habe Pasta gepimpt vielleicht. Ja. Und dann haben meine Eltern gesagt, sag mal, das Kochen, das hat dich doch immer interessiert. Und vor allem die Mama war dann so ein ausschlaggebender Punkt und hat mir so die Augen geöffnet. Es hat aber dann eine Zeit lang gedauert, bis ich mich von meinem, bisschen verliebten Gedanken meines Werdegangs verabschiedet habe, weil ich habe halt, du machst jetzt, also bei uns ist die Matura, du machst Abi, dann studierst irgendwas und dann schaut man halt mal, ne? So war mein, also ich, Perspektive war gleich, ja, schauen wir mal, ne? So. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, auch mit der Einstellung, schauen wir mal, ich gehe da jetzt hin. Und dann bin ich zum Werner Matt gegangen, der wirklich eine Koryphäe war und bei dem es kein Honigschlecken war. Aber wenn du nicht weißt, was dich erwartet, ist das immer manchmal gar nicht so schlecht, weil da kommen wir später dazu. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal tue. Wenn du mir jetzt sagst, du sitzt hier und wir nehmen für Men's Health einen Podcast auf und dann geht's dorthin wieder für irgendwelche Sendungen und das dein Stern, könntest du das alles nochmal machen? Dann frage ich, das frage ich mich echt oft, ne? Könnte ich das nochmal? Und ich glaube, aufgrund der ersten 6 Jahre würde ich sagen, nein.
Das hört man ja oft, dass dieses Thema Kochlehre, also Lehre sind keine Herrenjahre, gilt ja generell so als Floskel, aber gerade als Koch ist das eine richtig harte Schule, die man da durchläuft, oder? Also du lernst von der Pike auf alles, alles, alles und ist wahrscheinlich jetzt nicht das leichteste Leben und du wirst nicht immer behandelt wie der Chef in der Küche.
Nein, also diese ersten Jahre, das kann ich euch, also das muss man nicht schön färben. Es haben sich die Zeiten Gott sei Dank geändert. Also man geht nicht mehr so in der Küche miteinander um, wie das eine Zeit lang war. Ich dachte mir damals, weil ich es nur so gelernt habe, das ist ganz normal und das gehört so. Und das wird jetzt, da wird jetzt vielleicht der große Aufschrei kommen. Für mich war es gut. Für mich war es gut. Weil ich habe meinen Hallo-Tri da im Schädel einfach irgendwo da mal auf der Straße abgesetzt. Und ich habe durch diese Lehrmeister, zum einen war das der Reinhard Gerhard, bei dem ich das Kochen gelernt habe und eben die Disziplin von Werner Matt, leider sind beide schon verstorben, aber ich bin denen nach wie vor so unendlich dankbar und ich nenne sie immer meine kulinarischen Ziehväter, weil sie mir fürs Leben den Biss, das Engagement, das Durchhaltevermögen, die Skills gelernt haben. Und das ist zum einen super und zum anderen ist auch schade, weil ich bin halt auch manchmal so getrieben, um nicht zu sagen unersättlich, wenn es um Dinge geht und kommt noch was. Und das ist alles durch die. Die haben aus mir etwas gemacht. Ich war wirklich ein weichgespülter netter Kerl, glaube ich, ne? Der einfach ein bisschen Sachen im Kopf hatte. Blödsinn im Kopf hatte und dadurch, dass ich bei denen dann gelernt habe, habe ich einfach fürs Leben so viel mitgenommen. Es ist nicht gar nicht so nur dieses Kochen an sich, sondern die Lebenseinstellung und wie man mit extremen Situationen umgeht. Das war es eigentlich. Ja.
Und wie merkt man dann in so einem Prozess, also dass man das gut kann, das kriegt man wahrscheinlich von außen so ein bisschen gesagt, aber wie hat sich das dann bei dir so festgesetzt, dass du gesagt hast, okay, ich mache hier was, das macht mir Spaß, ich habe ein Ziel und das ist gleich das höchste Ziel, was es gibt, ich will einen Stern. Gibt's da so einen speziellen Moment oder wann entsteht dieser Gedanke, dass man, wenn man das macht, so richtig macht, dass man, wenn dann nur noch ganz oben will?
Es ist ja tatsächlich so, dass du am Anfang dich da reinfallen lässt und gar nicht weißt, was dich erwartet. Also die ersten Jahre beim Kochen sind tatsächlich so, dass ich sagen muss, du lernst ja die ersten 3 Jahre noch gar nicht kochen, sondern du machst mal Frühstück und dann lernst du mal schneiden und dann kochen, deinen Stil, das ist für mich Kochen. Das lernst du erst viel, viel später. Und genauso musst du dir diesen Wunsch nach einem Stern, du arbeitest wo, vielleicht gibt's dort auch einen Stern, aber du bist noch lange nicht in der Lage. Das ist eine Reise, das ist wie wenn du Fußballer bist, um auf das Thema zurückzukommen, und du sagst, du fangst an, irgendwie in der Schule Fußball zu spielen und sagst, du willst Weltmeister werden. So, das ist etwas, was noch nicht greifbar ist. Ja. Und der Weg dorthin ist auch ähnlich. Du musst mal Dribbel lernen, du musst mal Schießen lernen, du musst mal im Linken, im Rechten. Das sind alle Skills, die unfassbar lange dauern. Also ich habe mir auch gedacht, die ersten Jahre, oh, ich will jetzt irgendwie was anderes. Aber es war so gut. Kennt ihr Karate Kid und diese ganzen 90er-Jahre-Filme, wo der immer irgendwas machen muss und der denkt sich, hey, scheiße, warum lerne ich denn jetzt nicht kämpfen? Und genau so ist es. Du musst zuerst mal etwas lernen, um dann den eigentlichen Job zu lernen. Und genauso ist es beim Kochen.
Und Werner Matt war Mr. Miyagi quasi.
Werner Matt und Rainer Gerhard war Mr. Miyagi, definitiv. Hey, das war echt.
Aber sag mal, Alex, du hast gerade davon gesprochen, dass man seinen eigenen Stil finden muss. Und jetzt auch mal so offen, bleiben wir mal in der Fußballwelt. Würdest du, wenn du deinen Stil bezeichnen würdest, dich eher so als, keine Ahnung, filigralen Zehner im Stil von Martin Werner beschreiben oder eher so als robusten Verteidiger mit Holzfuß, wie ich einer bin? Also quasi bist du so der Edeltechniker unter den Köchen, der so viel auf Feinheiten achtet, der so auf Details achtet, oder sagst du, ey, das Handwerk muss man erstmal können und das zeichnet mich aus und das ergänze ich an der einen oder anderen Stelle mal durch einen Offensivvorstoß nach vorne. Also wie ist dein Kochstil?
Ich könnte es jetzt spielertechnisch gar nicht vergleichen, weil du musst wissen, in der Kulinarik gibt es immer Trends. Ne? Du siehst das, jetzt gibt es überall Bowls und dann gibt es überall Saftläden und dann kochen alle nordische Cuisine und dann kochen alle die spanische Küche. Und das ist etwas, wo man sagen muss, dem fügst du dich. Also wenn die Besten alle die spanische Avantgarde-Küche kochen und den Thunfisch rechteckig schneiden, dann machst du das auch. Und bis du dann wirklich dich traust, wegzugehen und sagen, was kann ich gut, was macht mich aus, wo komme ich her, das dauert ganz lang. Und ich sage euch was, wir haben uns in dem Jahr, wo der Stern auch kam, haben wir uns von allem freigemacht. Wir haben gesagt, wir kochen jetzt nicht mehr das, weil die Technik gerade angesagt ist. Wir machen jetzt nicht mehr irgendwelche Sous-Vide-Geschichten, sondern ich habe gesagt, back to the roots, ich bin Österreicher. Wir haben alle, man merkt ja auch in der Kulinarik, auch Deutschland, wir haben so eine krasse kulinarische Geschichte. Also Österreich mit der böhmischen Mehlspeisenkultur, Deutschland, die Regionen, ob das oben am Wasser ist, ob das Bayern ist. Wir haben so eine krasse Geschichte und jeder will nur Spanisch, Skandinavisch und so kochen. Warum sind wir denn nicht stolz auf das? Und das habe ich für mich abgelegt und habe gesagt, ich bin Österreicher. Das heißt, wenn jemand aus Japan zu mir kommt, dann soll der nicht irgendwie das Sashimi bekommen, das er woanders viel besser bekommt. Ich kann es nur nachmachen, sondern ich mache das, was meine Wurzeln sind. Und das gepaart mit anderen Techniken, also du musst das eher so sehen. Das Rezept von meiner Oma, aber technisch neu überarbeitet. Ja, und mehr in die Feinheiten, mehr tiefer werden, kombinieren, Sachen, die vielleicht am ersten Blick gar nicht kombinierbar sind. Und das macht es dann aus. Und ich muss sagen, das sind wir jetzt. Also man erkennt bei mir, dass du in Österreich bist. Und das ist mir wichtig. So.
Erkennt man das auch, wenn du privat zu Hause kochst? Erkennt man das dann auch? Erkennt deine Familie, oh, jetzt sind wir hier in Österreich? Oder wie kochst du privat zu Hause?
Das ist eine gute Frage. Nee, zu Hause tatsächlich nicht, weil zu Hause sind wir mit vollstem Herzen in Italien einfach. Weil das einfach der schönste gemeinsame Nenner ist, den man, finde ich, mit der Familie so haben. Also Italien ist für mich kulinarisch simpel, trotzdem sehr gut und aufs Wesentliche reduziert. Also ob das eine gute Pasta ist, ob das einfach nur, wenn du im Sommer gute Tomaten hast, die du aufschneidest, nur einsalzt, oder überreife Tomaten, die du einfach, wir haben es unlängst besprochen, die du einsalzt und abhängen lässt und dann kommt so ein guter weißer Tomatensaft raus und das nimmst du wieder für Marinaden. Also zu Hause sind wir, und das glauben wir immer alle, oh, wenn du jetzt Koch bist oder Sternekoch bist, du kochst zu Hause auf. Entschuldigung, das ist absoluter Bullshit. Wir kochen zu Hause so simpel und so schnell. Und ich liebe ein gutes Butterbrot oder eine Brotzeit. Und ich kann euch verraten, der ein oder andere Kollege, der vielleicht sogar noch mehr Sterne hat, wir lieben simpel, es muss nur gut sein.
Das heißt, du bist doch gerade Vater geworden, ja, genau. Gerade nicht mehr so frisch. Wie alt ist dein Tochter oder Sohn?
Sohn, Kobi, der ist ein Jahr jetzt genau und der ist tatsächlich beim Food gut dabei. Der isst alles, was der Papa mitbringt.
Das heißt, es gibt kein, wir sprachen vorhin, Sternebrei.
Nee, also ich mache mir da manchmal.
Ist aber gut. Wie würde der eigentlich aussehen? So Pastinake mit orientalischen Gewürzen,
ja.
Und dann auch
und Granatapfel und dann noch so Melasse dazu. Nee, ich sage euch was, der Kleine ist total unkompliziert, der liebt, ich glaube, also ich habe ja, meine ersten Fernsehanfänge waren ja tatsächlich mit Kindern. Und ich muss euch sagen, wenn du mit Kindern kochen kannst oder mit Tieren irgendwie umgehen kannst, auch vor der Kamera, dann ist das Champions League. Für Kinder kochen ist Champions League. Da ist ja, jeder, so, ja. Weil ein Kind sagt einfach ganz ehrlich, nee, scheiße, mag ich nicht oder wie auch immer, ne? Und der Kleine, dem ich versuche dem jetzt relativ natürlich die Dinge so näher zu bringen. Also wenn ich da aus der Arbeit manchmal so Fischabschnitte mitnehme, dann probiert der die schon und dann schmeckt ihm das. Und das ist alles sehr konsistenzabhängig. Aber wenn ich den Leuten da draußen einen Tipp geben darf, wenn es ums Kochen mit Kindern geht, dann einfach ausprobieren. Also wirklich, da sind wir wieder bei diesem Konsistenzenthema, schauen, dass man die Pilze nicht einfach nur labbrig in der Pfanne macht, sondern dass man die schön röstet, dass die nach was schmecken oder dass man sie vielleicht auch mal roh hobelt. Und dann ist der Pilz auf einmal gar nicht mehr so weh wie ursprünglich. Bestes Beispiel Spinat. Spinat, Babyspinat, roh so probieren, schmeckt eher wie Salat. Erster Einstieg zum Spinat. Dann, also ne, es muss nicht gleich der Cremespinat sein. Und wenn man die Kinder so hinleitet, dann ist auf einmal die Farbe nicht mehr so schlimm und. Und so habe ich das bis jetzt mit den Kids ganz gut hinbekommen.
Thema Kids können wir ja gleich da bleiben. So Thema Fischstäbchen, TK-Gerichte. Ist das, also für mich ist persönlich so Ernährung super, super wichtig, weil es eine immense Power auf mich und mein Wohlbefinden hat. Also ich fühle mich, wie ich esse, sozusagen.
Du bist, was du isst.
Ich weiß es exakt. Und ich weiß auch ganz genau, wir haben das Thema öfter, so ein bisschen Running Gag, wenn ich jetzt...
also dann, wenn du bist, was du isst, kannst du dir Martin jetzt als Döner vorstellen.
Ich bin ein...
Döner mit Ohren.
Ich bin ein riesengroßer Döner-Fan und bin aber jetzt in ein Alter gekommen, wo das ja nicht mehr so leicht verdaulich ist. Also wenn ich jetzt... Ich muss dazugeben, ich bestelle immer zwei. Und wenn ich zwei Döner esse, weiß ich, die Nacht wird relativ bescheiden. Also mir ist mittlerweile auch klar geworden, welchen Impact Ernährung hat und wie wichtig das ist, um fit zu sein. Und Tiefkühltruhen versuche ich natürlich einen großen Bogen rumzumachen. Aber gibt es auch Sachen, die aus der TK-Truhe irgendwie gut sind, wo du sagst, ey, da kann man schon gucken?
Ja, also... TK prinzipiell hat einen negativeren Ruf, als es eigentlich haben sollte. Warum? Weil du kannst ja auch selber was einfrieren. Ne? Du kannst ja vorausschauend kochen. Also wir machen das ganz oft. Wir kochen nie von null auf ein Gericht. Also bei mir gibt's Tomatensauce, die wird eingekocht. Dann kommen die in Eiswürfelformen. Und dann hast du die einfach immer so in der Eiswürfelform, kannst rausnehmen, musst also immer dieses vorausschauende Kochen. Also ich sag mal so dieses Processed Food, alles was so fertig, das ist natürlich nicht optimal, ne? Und das versuche ich auch beim Kleinen wirklich, da kriege ich auch zu Hause richtig eine auf die Pfeife, wenn ich das machen will. Aber das versuche ich schon zu vermeiden. Ich will jetzt aber auch nicht der Klugscheißer sein, und es wird einmal dargegeben, da ist wenig Zeit, da macht man das halt so. Aber ich glaube, es ist ja wie bei uns allen, wenn wir Sport machen und uns ernähren. Ich liebe Süßigkeiten, ich liebe Eis. Und wenn ich jetzt gerade in meinem Trainiermodus bin, dann esse ich auch manchmal Eis. Der Unterschied zu vielleicht dem einen oder anderen ist, dass ich mich bewusst ungesund ernähre. Ich weiß, das, was ich jetzt mache, ist falsch. Und morgen mache ich es anders. Man darf sich nur von der ganzen Werbung jetzt nicht so leiten lassen und sagen, okay, Low Carb und Low Fat und Ding. Man muss das schon auch alles hinterfragen. Also viele rennen ja so in einen Tunnel rein und sagen, ja, aber ich esse ja nur Low Fat. Und das ist ja das Produkt. Und dann schauen sie ja nicht auf die Kalorien, weil am Ende des Tages ist es Calories in versus Calories out und im Idealfall dann noch gesund. Und dazu kommt auch noch, das Leben sollte ein bisschen Spaß machen. Also jetzt nur mehr die Gurke anzuschauen, ist halt auch zu wenig, finde ich. Ich glaube, bei Tiefkühl, also gegen Tiefkühlsachen spricht nichts. Im Idealfall, wenn sie selber gekocht sind und selber von sich selber in den Tiefkühler gekommen sind. Und wenn du sagst, okay, du hast jetzt so ein Fertigprodukt, dann gibt's schon, also ich muss dir sagen, also ich habe manchmal so Fisolen oder so, die dann schon so mit so einer Creme, das kannst du machen, dann pimpst du dir die noch. Ich sag mal so, für die Nutrition, wenn du jetzt so im Beast-Mode bist, ist das nichts Schlechtes. Das ist nichts Schlechtes. Es ist oft ist der Fisch besser eingefroren, weil er frisch auf dem Boot eingefroren ist, und oft ist das Gemüse besser geerntet worden. Also das beste Beispiel kann ich euch nur sagen, Belatti-Tomaten, Dosentomaten sind oft besser, als wenn du sie, das Problem hat der Arndt jetzt nicht, aber wenn du sie jetzt in Deutschland und Österreich im Winter kaufst, schmecken die halt nach nichts. So, dann nehme ich lieber die Pilati-Tomaten, die einfach geerntet wurden, als sie reif waren. Und dagegen spricht nichts. Und ich bin jetzt, ich persönlich würde nie einen Tiefkühlfisch kaufen, aber ich würde jetzt eher einen Tiefkühlfisch kaufen, der, wo ich weiß, der ist frisch eingefroren worden, als ich nehme irgend so einen Fisch irgendwo, der schon wieder zum Leben erwacht, ja. Mhm.
Wenn dich, Alex, jemand bitten würde, ne, wo du jetzt gerade auch so ein bisschen darüber erzählst, was du selbst kochst. Alex, koch mir jetzt, ich komme heute Abend zu Besuch oder auch mit Vorlaufzeit, koch mir bitte dein Lieblingsgericht. Das, von dem du glaubst, dass das auch dein bestes Gericht ist. Welches kriege ich dann? Jetzt nicht lange überlegen. Los.
Also mein Lieblingsgericht ist Spaghetti Aglio Olio von meinem Papa. Also die mache ich nicht selber. Das Gericht.
Nein, deins, was du kochst.
Mein Lieblingsgericht, das ich koche, ist wahrscheinlich eins aus dem Restaurant. Das ist mein Klassiker und das ist sehr simpel, aber sehr gut. Und es ist Kumpners Trüffelei.
Beschreib mal.
Cremespinat, braune Butter, Bechamel, ein Stundenei eben, das durch und durch dieselbe Konsistenz hat. Dann kommt ein Spuma vom Périgord-Trüffel, der sehr aromatisch ist. Dann Périgord, dann Croutons und dann braune Butter. Und dann brauchst du nur mal einen Löffel und machst die Augen zu.
Martin, weißt du, warum ich heute Morgen gegessen habe?
Aber da gibt's viele Gerichte. Da gibt's viele. Und das Schöne ist immer, wie Gerichte entstehen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, ich liebe Süßspeisen und das ist mein Signature-Dessert. Ich habe ja die Desserts kreiere ich selber. Mhm. Mein Signature-Dessert ist entstanden dadurch, dass ich nach einem ultralangen Arbeitstag ein bisschen was von der Schüssel genommen habe, ein bisschen was von der Schüssel und am Schluss war es Creme von der weißen Schokolade, dazu gebrannte Macadamianuss, Himbeere, Passionsfruchtgel, dann eine Gratinage, die flambiert wird und ich schwöre es euch, da legst du die Ohren an.
Ich muss gestehen, ich mache Intervallfasten und vor 13 Uhr kommt bei mir nichts auf den Tisch. Deswegen wird es jetzt für mich langsam schon schwierig. Alex, aber ich habe eben auch mal so ein bisschen bei Instagram bei dir geguckt. Du stehst ja körperlich auch sehr gut da und es ist dir auch sehr wichtig zu trainieren. Aber wie du jetzt sagst, dein Signature-Dish, was ist denn dein Lieblings-Cheat-Meal?
Eis. Eis? Also wenn ich wenn ich vollkommen drauf scheiße, ja, dann mache ich das tatsächlich so, dann gehe ich, hole mir 1-2 Packungen Ben & Jerry's, guter Film und Karacho.
Ey, das ist ja eine Glaubensfrage, ne? Ben & Jerry's, bist du so ein Ben & Jerry's Typ dann?
Nee, ist egal. Ja? Hauptsache Eis.
Okay, weil es gibt ja schon so, ne? Es gibt ja schon dieses, du hast so diese Eiskarte. Bin ich gerade in Portugal und wir essen relativ viel Eis hier mit den Kids, muss ich zugeben. Und dann hast du, und ich esse immer das gleiche Eis. Immer, egal, wenn es das auf dieser Karte gibt, nehme ich das. Wenn du vor so einer Eiskarte stehst, diese klassische Eiskarte, bist du so der Solero-Typ, der Magnum-Typ oder was nimmst du dann?
Ja, gute Frage. Das ist immer so ein bisschen independent. Also ich glaube schon Magnum. Und dann muss ich das ja auch auszahlen, dann denke ich mir immer, also ich nehme jetzt nicht so das Kleinste, wo auch am wenigsten dran ist, weil ich mir denke, hey, wenn schon, ne? Dann schon das Magnum Extra Special.
Ich weiß nicht, wie du tickst, Alex, aber bei mir ist so, wenn irgendwo Maxi XXL dran steht, bei sowas, dann nehme ich das.
Ja. Also bei Eis ist das für mich eine Grundsatz. bei Eis raste ich vollkommen aus. Kleine Anekdote am Rande. Die Burschen hier im Restaurant, ich bin jetzt hier auch an der Bar und wenn die dann im Restaurant sind, dann nehme ich denen immer was zu essen mit. Also vor allem wenn ich dann Dreharbeiten habe, dann komme ich zurück, dann sage ich so, dann setzen wir uns alle hin, essen was, dann quatschen wir mal, wie es alles gelaufen ist und so. Und unlängst bin ich halt reingekommen. Und wenn ich Eis mitnehme, habe ich halt immer ein Problem. Und zwar ist es dieses. Ich kaufe einen Liter Eis und esse von dem Eis, das ich ihnen geschenkt habe, selber einen halben Liter. Deswegen, ich meine, die lachen jetzt da schon drüber, aber es ist wirklich so, dann sage ich, komm, setz dich jetzt hin, jetzt essen wir das Eis und dann, ja, gleich, wir machen das noch fertig. In der Zwischenzeit habe ich schon gegessen.
Alex, wir wollen natürlich auch immer so einen kleinen Service-Gedanken mit vermitteln und gehen jetzt mal in die private Küche. Ich habe im Vorfeld mit meiner Freundin drüber gesprochen, also Küchengadgets. Was sind Must-Haves? Bei uns ist zuerst die Küchenmaschine gekommen, damit wir immer den Pastateig selber machen können. Das hat ungefähr 2 Wochen gehalten. Dann kam der gute alte Airfryer ins Spiel, der 2 Wochen Hochkonjunktur hatte, jetzt auch viel Platz wegnimmt. Thema, ich bin kurz davor, aber ich dachte, wenn wir sprechen, frage ich dich mal. Thema Thermomix. Was hältst du davon? Ist das überhaupt noch Kochen oder ist das einfach nur gut die Anleitung befolgt? Oder würdest du mir jetzt hier im Podcast sagen, Martin, ich kann dir das empfehlen, kannst du dir zulegen?
Also ich sage euch was, ich fange mal so an. Ich weiß, was du meinst. Ich gehe aber auf deine Gadgets mal ein. Also Küchenmaschine ist gut. Ich habe aber jetzt bei der Küchenmaschine nicht in erster Linie jetzt im Kopf Pastateig selber machen. Warum? Pastateig selber machen ist gar nicht so gut. Warum? Weil du machst deinen Pastateig selber und dann, ich nenne das immer diesen sogenannten Barbiano-Effekt. Dann hast du nur mehr einen Klotz Nudeln, weil die Stärke noch so drin ist. Am besten ist Pasta, die ausgehärtet ist. Das heißt, wenn du Pastateig selber machst, das ist super, aber du musst sie dann auch trocknen. Weil die frische, die ganz frische Pasta eignet sich, wenn du jetzt Tagliatelle machst mit Steinpilzen oder so, das kann man schon machen. Aber du gibst ja Mehl oder auch Grieß in die Pasta und Feuchtigkeit durchs Ei oder durchs Wasser. Und dieses Mehl hat ja eine Bindungskraft. Und wenn die nicht ganz ausgequollen ist, weil die frisch gemacht worden ist, dann bindet sie was? Die Soße. Und dadurch wird das dann immer so schnell so ein Klotz. Weil dieses ganze Mehl und die ganze Stärke aus der Pasta, nachdem du sie in der Soße schwenkst, die Soße abbindet. Und das ist zu einem Teil ganz gut, aber bei frischer Pasta einfach viel zu stark. Also das bindet noch viel zu viel ab. Deswegen ist viel besser. Also zu Hause gibt's bei mir nur klassisch die Pasta. Ist einfach eigentlich die bessere Pasta. Ja, gibt's von Hessen Blumenthal eine sehr, sehr geile Sendung, die hat geheißen In Search of Perfection, wo er diesen Mythen so ein bisschen auf den Grund geht. Das heißt, Küchenmaschine, ja, wenn du Brot backen willst zu Hause, ist gut. Airfryer finde ich eigentlich für zu Hause ganz nice, weil du einfach auch diese Geruchsbelästigung nicht hast, die du in der Pfanne immer hast. Und du bist halt echt, also wenn ich mache mir oft so, gerade wenn es um Hack und so geht, ne, jetzt auch, da gibt's so dieses lineare Rinderhack, wenn ich jetzt da meinen Modus habe, dann nehme ich mir das immer, dann mache ich mir so schöne Polpetti, die haue ich mir da rein, es ist keine Spritzerei, die Küche schaut nicht aus und ich sehe es eher aus dem Gedanken, einfach Arbeitserleichterung. So. Und dann Thema Thermomix, also ich frage es den Falschen, weil ich arbeite mit denen zusammen und ich muss sagen, ich teste Dinge immer, bevor ich mit jemandem zusammenarbeite. Und ich muss sagen, es ist so lustig, weil viele sagen beim Thermomix, das ist kein Kochen mehr. Lustigerweise hat fast jeder Hauben- oder Sternekoch einen Thermomix in der Küche, weil du einfach gewisse Dinge perfekter hinkriegst. Du kannst ein Kräuteröl so schön wie im Thermomix nicht anders machen. Du kannst eine Mousse so schön aufschlagen. Also der Thermomix kann einfach Dinge und hat so viel Kraft, die für eine Profiküche, also ich, wenn der bei mir in der Küche eingehen würde, dann müsste ich mit dem wieder organisieren. Und für zu Hause ist es insofern cool, weil du halt viele Dinge machen kannst. Ne? Du kannst, ich war da auch skeptisch und bis mir ein Bekannter dann zu Hause mal ein Risotto gemacht hat. Würde ich mir das Risotto jetzt immer im Thermomix machen? Nein, aber dafür habe ich diesen Aufsatz und dann dämpfe ich mir mal den Fisch oder mach mir einen Teig.
Also wir haben gestern Kürbisrisotto gemacht und das dauert ja ewig, weil wir dann immer die Brühe nachschütten müssen und so. Und da habe ich gedacht, so Freunde, jetzt wird Zeit für den Thermomix. Alex, wenn du einen Kontakt hast, gerne her damit. dann werde ich mir das mal demnächst selber schenken.
Nein, schau, ich glaube für zu Hause, du hast das eigentlich richtig gesagt. Oft steht dann etwas nur herum. Du musst Gadgets für zu Hause sind die essentiellen und die essentiellsten sind ein gutes, dickes Schneidebrett, das Noppen hat oder wo das Ding. Ein gutes Messer. Es ist viel simpler.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage, tut mir leid. Schneidebrett Holz oder Plastik?
Ist eine Geschmacksfrage. Also viele sagen beim Plastik. Also ich mag schon so diese dicken Holzbretter, die gibt es jetzt auch so mit so Nopsis dran, die dann gleich kleben bleiben. Also ich hasse es, wenn ein Brett dann so zum Schieben anfängt. Dann ein gescheites Messer. Dann habe ich immer so ein Küchentuch auch da liegen. Eine gute Pfanne, eine Rührschüssel, einen Schneebesen. Das sind so eine Küchenspachtel. Dann kannst du schon kochen. Wenn du nicht kochen kannst, bringt dir der Rest auch nichts. Weißt du, was ich meine?
das Thema Kochen können, Alex, ne, das ist jetzt so für mich die Frage, da habe ich mit Martin im Vorfeld auch drüber gesprochen. Ich koche wirklich wahnsinnig gerne. Ich würde sagen, die meisten Sachen, die ich koche, schmecken okay bis gut. Und trotzdem koche ich, was heißt trotzdem, ich koche echt viel nach Rezept. Und wenn wir jetzt mal Besuch haben, ich koche für Freunde und ich habe Freunde zu Besuch, von denen ich weiß, dass sie selbst auch sehr gut und gerne kochen, dann setzt mich das fast unter Druck, was kochen zu müssen, was ich nicht nach Rezept koche, sondern mir so selbst zusammenstelle, weil ich das Gefühl habe, nur dann ist Kochen richtiges Kochen. Dein Mundwinkel zuckt schon. Was sagst du dazu?
Ja, du machst dir zu viel Druck. Denk doch einfach nicht. Wenn's dir schmeckt, das ist so wie vorher im Restaurant, ist dasselbe. Ich mache mir auch immer Druck und denke mir, ist der Gang jetzt gut genug für die Gäste, für den Tester, für euch? So. Du musst, wenn du was machst, dir einfach nur, dieser erste Impuls, du hast vorher zu mir gesagt, schnelle Antwort, schmeckt's mir oder schmeckt's mir nicht? Und oft sind Geschmäcker verschieden, aber im Großen, am Ende des Tages ist es meist so, dass wenn du ein Gericht spürst, wenn du sagst, das finde ich gut, auch wenn es von den Techniken super simpel ist, das ist egal. Wir denken oft auch, gerade in dieser Sterneküche, wir denken viel zu kompliziert. Oft ist es ganz, ganz wenig, was glücklich macht. Und man muss, wenn du einfach gut kochst, kochst du wahrscheinlich besser, weil je mehr du machst, das ist eher so eine Form von kulinarischer Unsicherheit. Da mache ich noch da ein bisschen was und da ein Schäumchen und da noch was. Blödsinn! Brate einen Fisch gut, mach eine gute Soße dazu, eine Beilage, zack! Mach ein Ceviche, mach so, wenn der Sud geil ist, du brauchst nichts anderes. Denk drüber nach, wie schön diese Erinnerungsgerichte sind. Du hast Knödel mit einem Saft. Du freust dich nur auf die Knödel mit Saft zum Schluss. Ich brauche das Fleisch gar nicht. So, und das ist es. Oft, weißt du, am Ende des Tages sitzen wir doch alle mit der Familie, mit Freunden, mit Gästen zusammen am Tisch und denken uns, boah, das war jetzt so, weil da so Emotionen drin waren. Das sind diese kulinarischen Erbstücke, die du machst. Dieses Experimentieren ist auch gut und auch mal irgendwie was auszuprobieren. Aber nicht zu Hause überstrapazieren. Nicht jetzt, jetzt mache ich noch das und dann brauche ich da noch das und dann brauche ich noch da das. Weil du kannst zu Hause aufgrund der Gadgets, aufgrund des Platzes, du kannst auch nie so kochen wie im Restaurant. Es ist wie wenn du Fahrradfahren mit Rennradfahren, die Tour de France vergleichst.
Ja. Jetzt gelten Männer ja oft als ein bisschen kochfaul. Zumindest habe ich immer noch den Anschein. Gehst du da mit? Also ist das so ein Ding, dass Männer vielleicht bisschen mehr den Tritt in den Hintern brauchen, um zu kochen? Oder hat sich das gewandelt in den letzten Jahren?
Ich glaube, das ist ein Klischee, das sich Gott sei Dank in beide Richtungen, ich kann euch nämlich beide Richtungen sagen, es ist das Phänomen, dass in der Profiküche viel mehr Männer immer waren, einfach wegen dem Ton, glaube ich, und ich verstehe jede Frau, die sich das in den, sage ich jetzt mal, 90er Jahren nicht geben wollte. Und zu Hause war es ja eher so, dass die Männer dann sich zurückgehalten haben. So, ich finde es schön, da finde ich wirklich schön die Entwicklung, dass sich das mehr Teamsport wurde, dass man sagt, man trifft sich in der Küche und nicht nur die besten Partys enden dort, sondern auch man tut was zusammen. Es ist ja ein, schau mal, beide arbeiten, ne? Pärchen, beide arbeiten. Du kommst nach Hause, du verbringst vielleicht die Zeit zusammen in der Küche, der eine schnibbelt, der andere bratet an und so. Und ich finde das gut, dass das so ist. Nicht, dass der eine jetzt sitzt und in die Glotze schaut. Kommt auch mal vor, ist auch nicht schlimm. Aber wenn die Küche so ein Treffpunkt wird, dann glaube ich, sind wir am richtigen Weg. Und in der Profiküche, und das finde ich super, und das siehst du auch medial sehr, dass einfach es mittlerweile super, super tolle Kolleginnen gibt, die da wirklich mit breiter Brust stehen und sagen, so, jetzt zeigen wir mal auf. Und das ist ganz, ganz wichtig und finde ich großartig. Ja.
Alex, ich glaube, wir kommen leider, leider, leider schon in Richtung Zielgerade. Ich habe noch eine Frage, bevor ich nochmal an Arndt rüberwerfe.
Ja, ich habe dann auch noch eine. Die sich gerade. Aber mach du erstmal, Martin, weil ich muss auf Sache gleich
machen.
Weil direkt auch das, was Alex gerade gesagt hat. Ich fand gerade diesen Ausdruck des Erinnerungsgerichts so schön. Also quasi ein Gericht zu haben, was bei dir einfach immer Emotionen auslöst. Das finde ich total schön. Den Gedanken, dass Essen eben Emotionen auslösen kann. Also deswegen wollte ich jetzt einfach mal in diese Runde, weil es mich echt interessiert an euch beide. Also bei mir ist ganz klar das Erinnerungsgericht Königsberger Klopse. Ich sag's jetzt, wie es ist. Wenn meine Mutter, das ist das Gericht, was meine Mutter früher regelmäßig gemacht hat, immer dann auch mal gemacht hat, wenn es meinem Bruder oder mir vielleicht mal nicht so gut ging. Wir wussten, okay, jetzt muss ein sicheres Ding auf den Teller, wo die Jungs zufrieden sind, glücklich sind, gab es Königsberger Klops. Und jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, jetzt, da wird gar nicht gefragt, Arndt, was möchtest du essen? Und da wird auch meine Frau nicht gefragt oder meine Kinder nicht gefragt. Da ist klar, der kleine Sohn kommt nach Hause und dann gibt's diese Königsberger Klopse. Und das wirklich bedeutet mir total viel. Und meine Mutter hat mir das Rezept gegeben. Ich habe es mal versucht nachzukochen. Keine Chance. Ich habe es versucht. Es ist das. So. Und gibt's das bei euch auch? Also erst, ich fange mal bei dir an, Martin. Martin, was ist so dein Erinnerungsgericht?
Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber das ist das, was du vorhin gerade meintest. Dieses Essen ist, ich beschäftige mich gerade viel mit dem Begriff Zuhause oder Heimat. Und das ist für mich ein ganz bestimmtes Gericht, beziehungsweise eher, naja, ich weiß nicht, ob man es Gericht nennen soll, aber es ist Nudeln mit Hackfleisch. Für mich war es als Kind, Hackfleisch war mein Happy Place. Ich bin das erste Mal auf Kinderfreizeit mit der Schule gefahren, da hat mein Vater mir das Hackfleisch so ganz bröselig gebraten und ich habe das in einer Tupperdose mitgenommen und habe im Bus auf dem Weg dahin das erste Mal minimal Heimweh bekommen und habe das gegessen. Und es war für mich...
Aber ohne Soße, gut. Einfach Hackfleisch, Salz, Pfeffer, fertig.
Fertig, in so einer Tupperdose. Und das war für mich und ist noch heute Nudeln mit Hackfleisch. Und als wärst du ein guter Journalist, Arndt, das ist nämlich auch gleich meine Frage an Alex. Aber werdet ihr gleich hören. Alex, mach du gerne einmal
dein. Ich muss da kurz einhaken, weil ihr das gerade so schön von der Seele erzählt habt. Weil, Martin, was du jetzt auch gesagt hast, ne, was immer so das Erste ist, was man sagt, wenn man diese Gerichte erinnert, wenn man jemanden anderen davon erzählt, ist, ich weiß gar nicht, ob man so nennen sollte. Also man macht es kleiner, weil es einfach oft kleine Dinge sind. Wir müssen das groß machen. Das ist unsere Geschichte. Wisst ihr, was ich meine? Und ich kann das so nachvollziehen, Martin, wie du das erzählt hast, weil ich mir dieses Hackfleisch manchmal jetzt auch, gerade fürs Gym und so, ist das natürlich super, wenn du es ein bisschen trockener bratest und so. Aber wir dürfen das nicht klein machen. Ich sage euch ganz kurz, das muss ich noch sagen. Es gibt Gerüche, Geschmäcker und Musik, die uns immer an etwas erinnern. Ja, kriege ich Gänsehaut. Und da gibt's nicht richtig oder falsch. Bei Kochen gibt's nicht richtig oder falsch. Es muss am Ende schmecken. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, die Nudeln mit Hackfleisch, da wird sich der Italiener im Grab umdrehen, das ist egal. Für dich sind sie so die besten Nudeln. Und für mich sind die Aglio Olio von Papa die besten Nudeln. Gibt's welche, die besser können? Wahrscheinlich schon. Aber mein Memory-Effekt in der Birne hat die so abgespeichert. Und die lösen ja was aus, wie bei dir. Du hast es so schön gesagt. Minimales Heimweh, die haben dich wieder gecatcht. Und bei mir ist es so, ich esse die Aglio Olio so, wie sie der Papa macht. Und ich bin einfach für einen kurzen Augenblick wieder der kleine Junge, der in der Küche sitzt mit dem Papa und die isst. Da kannst du sie mir fünfmal wieder Sternekoch machen. Ich will diese Erinnerung.
Ja, das finde ich schon Wahnsinn, was Essen so kann. Und heute ist es bei mir, Überleitung, Achtung, Bolognese. Da gibt's ja wahrscheinlich auch 937 Varianten. Ich melde an, ich mache die beste. Das macht wahrscheinlich auch jeder Hobbykoch. Aber wenn ich jetzt hier mit einem Profikoch sprechen darf, Alex, kannst du das kurz und knapp sagen, was gehört da rein, wie muss man es machen?
Okay, also mich kurz nach was du fragst, schon mal grundsätzlicher
Problem. Martin, ich habe dich vorgewarnt. Also pass auf, ich habe dich doch vorgewarnt.
Ich sage, es gibt ja mehrere Varianten, aber meine Variante, wie ich das gerne mache. Also, du schneidest dir das Gemüse, also Stangensellerie, dann Karotte, Zwiebel, ich nehme Chili, ich nehme Knoblauch, ich nehme Lorbeerblätter, ja, also wichtig sind auch diese Kräuter, ich gebe auch ein bisschen Thymian rein und dann wirklich Olivenöl, ja, schön in einen Topf, in einen breiten Topf, dann gibst du Olivenöl rein und dann brate ich mal das Fleisch da drin, schön mit Rösten.
Das kommt zuerst rein?
Das gebe ich zuerst rein. So, okay. Pass auf.
Also nicht zuerst die Zwiebel?
Nee, dann gebe ich das aber nochmal raus, ja.
Ich muss das jetzt, wenn ich mir das anhöre, ich werde es genauso kochen und dann werde ich meine Freundin fragen.
Du röstest das Fleisch, damit du diese Röstung hast. Dann gibst du es raus und in diesem Bratenrückstand machst du ganz entspannt, Hitze voll runterdrehen und da machst du ganz entspannt Zwiebel rein, den lässt du mal so lang zergehen, bis der richtig durchsichtig wird. Dann kannst du dazugeben der Karotte, den Knoblauch, die Chili und zum Schluss erst den Stangensellerie. Und dann wird das so ein richtiger, so ein bisschen matschig. Dann gibst du das Fleisch wieder dazu, dann Lorbeerblätter, Pfefferkörner. Ich mache mir da immer so ein Gewürzsäckchen mit verschiedenen Kräutern, das gebe ich dazu. Dann ein Löffel Tomatenmark. Macht man nicht immer. Ich mache ein Löffel Tomatenmark, weil wenn du das mitröstest, dann ist dieses Tomatenmark, diese Süße, aromatisiert dieses Öl, das jetzt um das Ganze ist. Ja, und es ist auch genug Öl drinnen, weil das Öl spielt jetzt dann gleich eine Riesenrolle. Dann röstest du das mit. Ant, lach mich doch nicht so aus. Dann
hey, ich feiere das so sehr. Ich muss wirklich an dieser Stelle, Alex, aber ganz kurz, ich unterbreche dich, ne, weil jetzt wird meine werte Lieblingskollegin Franzi auch so schmunzeln, wenn sie das hier hört, weil die immer, wenn wir beide sprechen im Büro, mithört und teilweise rausgeht, weil sie es nicht erträgt, weil wir morgens um 10 Uhr reden und dann redest du dich so wie jetzt in Rage und es klingt alles so unfassbar lecker, dann verlässt sie das Büro. Deswegen, Franzi, liebe Grüße an dich. Alex, weiter.
Ja, so. Also, liebe Grüße, Franzi. Bald gibt's was zum Essen. und dann, das ist jetzt eigentlich der Magic Moment. Das heißt, wenn du das Tomatenmark dazu gibst, dass du das noch mitröstest, nicht bei zu viel Hitze, sondern leicht. So, und dann gibt's jetzt kann man abwiegen. Arbeitet man jetzt auch mit Rotwein oder macht man das nicht? Ich mache jetzt die Kindervariante, weil ich die auch sehr gerne zu Hause koche. Das heißt, ich gebe jetzt Pilati-Tomaten noch dazu, die ich mixe, also Dosentomaten und ein bisschen Brühe. Und dann schwimmt das so. Das ist viel zu dünnflüssig und dann kommt die Reduktion. Dann wird das eingekocht, dann salze ich das noch und dann wird das eingekocht, bis am Schluss, ja, ich will nicht sagen Brei, weil es klingt zu komisch, bis das ganz, ganz dick ist. Und wenn sich das Öl, das wir am Anfang aromatisiert haben, oben wieder absetzt, dann lass du es stehen und dann machst du damit eine Lasagne. Und dann, lieber Martin, rufst du mich bitte an.
Da legst du nieder, würde ich sagen. Also,
aber Alex, jetzt mal wirklich beim Thema Lasagne. Martin behauptet, er macht die beste Lasagne, Bolo der Welt, ich die beste Lasagne der Welt. Wie lange, also da liest man ja auch, lass den 2, 3, 4, 5 Stunden ziehen. Gibt's da so ein, je länger, desto besser?
Nee, du meinst jetzt die Lasagne, bevor man sie ins Rohr schiebt?
Nein. Die Bolognese? Wirklich die Soße, ja. Also das Hackfleisch.
Ja. Also bei mir kocht die schon so 4, 5 Stunden dann.
Doch so lange, ne?
Ja. Ja, weil, wisst ihr, was ist, schau mal, ich nehme mal nicht Thema Lasagne, weil es ist schwierig. Nehmen wir Thema Spaghetti Bolognese. Wenn du in Deutschland Bolognese isst und du nimmst, nachdem du aufgegessen hast, den Teller, dann ist das so ein roter, rötlicher, wasseriger Film. Wenn du das in Italien, in Bologna isst, hast du rotes Öl. Und da reden wir von diesem aromatisierten Öl. Das, was die Pasta, diese Power, diese Kraft gibt, ist diese ganzen Aromen, die mitunter durch das Reduzieren in das Öl gepresst werden. Ja, dieses aromatisierte Öl bei einer Tomatensauce, bei Pomodoro, bei Aglio Olio ist ja auch nur Öl mit ein bisschen Nudelwasser. Das ist der Magic Moment. Was macht ihr bei dem Ansatz, wenn ihr den Zwiebel anschwitzt, wenn ihr das Fleisch anschwitzt, wenn ihr das Tomatenmark dazu gibt oder auch den Rotwein aufgießt? Das Reduzieren und dieses Öl, das macht eine so italienisch, sage ich jetzt mal.
Alex, kommen wir jetzt wirklich langsam zum Ende. Meine letzte Frage. Man kennt dich, habe ich am Anfang gesagt, hierzulande so vor allem aus dem TV. Was hast denn du da, worauf dürfen wir uns freuen in der Zukunft? Was kommt da im Fernsehen auf uns zu an Formaten?
Also das Parallele von Kochen und Fernsehen ist, dass du ja beim Kochen machst du Menschen im Idealfall kulinarisch glücklich. Und das Schöne beim Fernsehen ist, dass du viele Menschen erreichst und die im Idealfall ihnen nur ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Das ist für mich so das, was die beiden Sachen ein bisschen gemeinsam haben. Das ist was Positives. Und deswegen macht das sehr viel Spaß. Ist auch manchmal anstrengend, ist eine andere Form der Anstrengung. Und es gibt natürlich ein Format, dem ich endlos dankbar bin, weil es die haben mir einfach eine riesen Chance gegeben. Es hat alles geöffnet, ist die Küchenschlacht. Das wird es immer weitergeben, denen werde ich eine ewige Treue. Sind ja auch da bei euch in Hamburg um die Ecke. Sind die Fernsehmacher. Und dann gibt es ein Format, das ist so meine Benchmark, weil ich gemerkt habe, du wirst überall bei allen Formaten wirst du als der Koch Alex Kumpner wahrgenommen. Und wenn du nicht der Koch Alex Kumpner bist, dann ist halt wer anderer dort. Und dann gibt's aber ein Format, wo wir als Menschen wirklich, da sind wir Menschen, ne? Da kommen auch die Leute auf dich zu, da ist das größte Feedback und das ist unser Roadtrip Amerika, wo wir 3 Drohnen einfach in der Gegend herumfahren, ein bisschen kochen, Leute kennenlernen und so sind, wie wir sind, mit allen vielen Fehlern, die wir haben. Und das ist Road Trip America. Und ich darf nicht zu viel verraten, aber da gibt es eine ganz besondere Staffel dieses Jahr, weil es geht weiter weg als Amerika. Jetzt kann man so drüber nachdenken. Und es sind dieselben drei Chaoten. Und das ist schon so mein Herzensprojekt, was Fernsehen angeht.
Da muss ich ja auch echt sagen, ich habe sowohl mit dem Ali als auch mit dem Frank auch schon mal was gemacht.
Ja, dann weißt du ja, was ich meine.
Ihr drei seid einfach, ja, wirklich, also ein alles drei halt für sich echte Typen, sehr unterschiedlich, würde ich sagen, aber sich halt so gut ergänzend, dass das auch einfach einen Heiden Spaß machen muss, oder? Ist das nicht eher so ein, wir drei Köche denken uns mal ein Format aus, auf das wir Bock haben und ziehen das durch? Weil so ist doch so ein Jungs, ist doch so ein Jungs-Trip, oder?
Ist es. Und wir sind ja so unterschiedlich. Also Ali ist ja wirklich, das können Sie ja nicht vorstellen. Wir fahren in die Everglades und der kommt im weißen Leinenanzug wie aus Casablanca an. Das ist unfassbar. Frank mit seiner manchmal schrulligen Art, die ich aber über alles liebe, und ich dann auch noch als very special person war in der Mitte drin. Das ist schon echt lustig. Und wir fetzen uns bei dem Format. Wir lieben uns am Ende des Tages. Wir sind sehr emotional. Also wir können das gut zulassen auch. Ich nenne es jetzt mal die Lagerfeuergespräche. Und das ist auch alles echt.
Alex, ich mache die Schleife drum. Übrigens hast du noch ein Format vergessen, Alex und Martin, das große Bollo-Duell.
Ja, hey, geil, gucken, Jungs, das machen wir.
Welchen Sender wir gewinnen können. Alex, eine Frage habe ich noch. Und zwar, der Podcast heißt Dein erstes Mal. Und da fragen wir unsere Gäste immer, auf welches erste Mal freust du dich in Zukunft noch? Gibt es ein erstes Mal, wo du sagst, boah, das habe ich schon so langsam ins Visier genommen. Da freue ich mich wirklich noch drauf.
Boah, da gibt es viele Dinge. Aber ich glaube, mein erstes Mal mit meinem Sohn so bewusst auch zu sporteln und solche Sachen zu machen, das ist immer was. Weil jetzt ist der noch so, da ist ja alles noch so, der schaut dich halt an und dann ist er. Aber so das erste gemeinsame Hobby mit meinem Sohn, auf das freue ich mich.
Egal, was das ist, quasi.
Ja, also wenn der jetzt so die Eisprinzessin gut findet und wir uns verkleiden müssen, dann mache ich es mit, aber ich weiß nicht, ob ich es dann noch so gut finde.
Sehr schön, Alex. Vielen, vielen Dank für das sehr offene, ehrliche, witzige, leckere Gespräch.
Ich sag danke. Spaß gemacht. Ich sag danke und freue mich, dass wir es geschafft haben. Ja?
Ich freue mich auch sehr, Alex. Arndt, vielen Dank für eure Zeit. Alex, wenn wir rauskommen mit dem Podcast, ich werde die Bollo nachkochen. Ich werde, wo auch immer du steckst, dich anrufen und dir eine 1 von 10 von meiner Freundin geben und gucken, ob du besser bist als ich.
Eine 1 von 10 oder eine 1 bis 10?
1 bis 10.
Achso, weil du 1 von 10 gesagt hast.
Aha! 1 bis 10.
Nee, finde ich gut.
1 bis 10.
Aber mach's wirklich mal, ich bin gespannt. Also wirklich, es hängt an der Reduktion. Du kannst mich auch jederzeit gerne anrufen, und wenn du es machst, weil oft ist, ne, Kochen aus einem Rezept, oder man muss das schon spüren, und es braucht oft, weil du das gesagt hast, Arndt, wenn du die Königsberger machst, das muss in Fleisch und Blut übergehen, damit das so ist wie bei den Mamis und Omis.
Hey, aber Alex, weißt du, was du gerade gesagt hast?
Was habe ich gesagt?
Dieses, da beim nächsten Mal, ne, wenn ich mal wieder für... Es gibt so einen Kumpel von mir, Julian heißt der, liebe Grüße Julian, würde ich sagen, so aus meinem Freundeskreis der beste Koch. Da wird er sich jetzt freuen, wenn er das hört. Wenn ich das nächste Mal für den koche, dann sage ich einfach, ah, Moment mal, ich rufe mal eben Kumpel an, der mir einen Tipp gibt. Dann stelle ich auf laut und ja, sage, ach, hey, Alex Gründer, Sternekoch, moin, gib mir mal.
Ja.
Einfach nur, weil ich es kann.
Ja, genau, finde ich super, bin ich voll dabei.
Ich habe genau an, ich schlage noch in die Kerbe, ich habe jetzt auch einen Sternekoch im Telefonbuch, ja. Und was will man mehr? Also vielen Dank euch beiden für das Gespräch und bis bald.
Bis bald, ihr Lieben da draußen.
Ciao, liebe Grüße. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke euch.
Ciao. Ciao.